ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Valerie Riedesel ist bei uns in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie bieten uns Geschichtsunterricht hautnah, denn Sie sind zum einen Historikerin, zum anderen sind Sie Enkelin eines Widerstandskämpfers. Also den meisten von uns geht es, glaube ich, so, dass wir im Geschichtsunterricht von der Nazi-Zeit und auch von dem Attentat auf Hitler erfahren haben. Wie war das denn bei Ihnen als Enkelin eines Widerstandskämpfers? Wann haben Sie das erste Mal davon erfahren?
Also es war eigentlich ganz ähnlich, weil wir zu Hause nicht wahnsinnig viel darüber gesprochen haben. Ich bin damit aufgewachsen von klein auf, dass der Großvater einer der Widerstandskämpfer war. Und ich war da auch stolz darauf, aber ich wusste nicht besonders viel darüber. Ein bisschen was über meine Mutter, aber nicht sehr viel. Und im Geschichtsunterricht habe ich das Übliche erfahren, wie alle anderen auch. Und das andere, die Intensivierung, kam dann wirklich erst in der letzten Zeit.
Was glauben Sie denn? Ist es denn heute überhaupt noch von Interesse?
Absolut. Ich glaube, es ist heute noch mehr von Interesse, als wir uns das vorstellen oder als wir uns das vor wenigen Jahren noch gedacht haben. Weil der Widerstand nicht nur für das Attentat gegen Hitler steht, sondern für Ideen von einem sehr breiten Spektrum an Männern und Frauen, die jetzt auch nicht alle nur konservativ waren, die nicht alle nur zum Militär gehörten, sondern die aus der Sozialdemokratie kamen, aus den Gewerkschaften und die alle miteinander versucht haben, eine neue Ordnung zu entwerfen und die getrieben waren von dem Wunsch nach mehr Menschlichkeit und mehr Rechtsstaatlichkeit. Das war der gemeinsame Nenner, der sie alle einte. Und das brauchen wir heute auch.
Lässt sich das denn überhaupt in Zahlen fassen, wie groß dieser Kreis der Verschwörer war mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli? Denn eigentlich heißt es ja immer so, ja, das war ein kleiner elitärer Kreis, das waren hauptsächlich Adlige. Und das ist gar nicht so groß von der Zahl her. Wie groß, glauben Sie, ist die Zahl denn noch? Es klingt bei Ihnen jetzt anders.
Ja, das ist wirklich sehr interessant, denn genau das ist das Narrativ, was die Nazis verbreitet haben. Das war das Erste, was Hitler sagte, dass das ein kleiner elitärer Klüngel von adligen Offizieren gewesen sei. Und das hat sich nach dem Krieg festgesetzt, weil man nach dem Krieg eben auch seine Schwierigkeiten hatte mit dem Widerstand. Die Widerstandskämpfer wurden am Anfang, also gerade aus dem militärischen Widerstand, als Verräter bezeichnet. Mit dem kommunistischen Widerstand wollte man in der Bundesrepublik zumindest sowieso zunächst einmal nichts am Hut haben. Und es war für alle ja auch irgendwie bequemer, sie in ein bisschen in eine Ecke zu schieben, weil sie ein Beispiel waren, dass man sich anders hätte verhalten können. Nach dem Krieg hat man ja gerne gesagt, na ja, das war einfach so und wir konnten ja überhaupt nichts machen. In einer Diktatur war es völlig unmöglich und viel zu gefährlich und so weiter. Und der Widerstand, auch die vielen stillen Helden, die Menschen verfolgten, geholfen haben und so weiter, die zeigten ja doch, es gab auch andere Möglichkeiten und das wollte man zunächst nicht wissen. Die konkreten Zahlen, also das Netzwerk des Widerstands, ich müsste jetzt lügen, wenn ich eine Zahl sagen sollte, aber ich würde mal sagen zwischen 200 bis 400. Also manches ist ja auch gar nicht bekannt, die nicht verfolgt wurden, unentdeckt blieben. Von denen weiß man oft heute noch gar nichts.
Ja, ein Widerstandskämpfer, dessen Name allgemein auch nicht so bekannt ist, Ihr Großvater Cäsar von Hofacker nämlich. Wie gerne hätten Sie Ihren Großvater erlebt?
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe durch Briefe meines Großvaters an meine Mutter einen Vater kennengelernt, der mich unglaublich berührt hat, weil er so nah ist an seinen Kindern, sich so interessiert, sich so in ihre Nöte hineinversetzt, so viel Anteil nimmt und gleichzeitig so humorvoll ist. Also wir denken ja immer heute, dass wir heute moderne Eltern sind und ein anderes Verhältnis zu unseren Kindern haben als unsere Eltern oder Großeltern. Aber das war nicht so. Also das muss man wirklich immer von Fall zu Fall sehen. Und dieser Vater, also der Vater meiner Mutter, war ein unglaublich nahbarer, nah und anteilnehmender Vater und humorvoll. Also es gibt einen Brief an meine Mutter, wo er sich dafür entschuldigt, dass er bei seinem Ferienbesuch ihren Dackel Schim so verzogen hat und sagt dann etwas zerknirscht, mir schwant schon, was ich später mal anrichten werde, wenn ich deine richtigen Kinder verziehe. Und das hätte ich so gerne mal erlebt.
Valerie Riedesel ist bei uns in SWR1 Leute. In der Flieger im Widerstand schreiben Sie nicht nur über das Attentat auf Hitler, sondern Sie erzählen die Lebensgeschichte Ihres Großvaters, Cäsar von Hofacker. Was war das für ein Mensch?
Das war ein Mensch, der keinen ganz geradlinigen Weg gegangen ist. Der ist aufgewachsen im Kaiserreich, aber in Baden-Württemberg, nicht in Berlin, zumindest hauptsächlich. Das ist wichtig, weil das ganze Umfeld ihn anders geprägt hatte. Sein Vater war Offizier, war sehr nah mit dem Königshaus verbunden. Seine Mutter auch, die ist bei einer Palastdame der Königin aufgewachsen, ihrer Tante, die sie aufgezogen hat. Also die waren sehr nah mit dem Königshaus verbunden, waren insofern auch monarchisch. Und das hat mein Großvater auch geprägt. Nicht, dass er monarchisch war, aber dass er doch sehr konservativ in seinen Anschauungen war. Und er ist 1914 mit stolz geschwellter Brust in den Krieg gezogen, überzeugt davon, dass er jetzt sein Vaterland verteidigen muss und dass Deutschland einen Verteidigungskrieg führt, dass deutsche Stärke geneidet wird, dass Frankreich Elsass-Lothringen zurückhaben möchte, dass die Engländer Deutschland wirtschaftlich nicht so ihren Platz, seinen Platz zugestehen wollen. Davon war er einfach überzeugt und das war einfach auch die Propaganda, die ja geredet wurde. Und das hat sich zwischendurch ein bisschen gewandelt im Ersten Weltkrieg. Da gibt es also durchaus sehr viel nachdenklichere Briefe auch von ihm, wo er das Ganze sehr in Frage stellt und den Sinn dieses Krieges. Und dann ist er in Kriegsgefangenschaft gekommen in Frankreich und hatte ein Kaiserreich verlassen. 1918 ist dann in die noch als letzte Verwendung in die Türkei gekommen und ist in den Wirren des Kapp-Putsches 1920 wiedergekommen und hat das, was dazwischen in Deutschland passiert ist, nicht mitbekommen. Und das hat ihn ein bisschen, ja, ich möchte beinahe sagen, innerlich aus der Bahn geworfen. Denn er hatte 2 Jahre in Gefangenschaft darauf gewartet, dass er sich für Deutschland wieder einsetzen kann und irgendwie die Geschicke des Landes mitgestalten kann und brannte darauf, jetzt aktiv zu werden und kam dann wieder und ist im deutschen Hochschulring aktiv geworden. Das ist eine rechtsnationale, völkische Studentenvereinigung gewesen und hat sich da mit voller Energie eingebracht und ist so in ein sehr rechtsnationales Fahrwasser geraten.
Wie war das denn für Sie? Ich könnte mir vorstellen, auf der einen Seite als Historikerin ist es wichtig, eine Distanz zu halten. Auf der anderen Seite sind Sie die Enkelin und haben eben erklärt, wie gerne Sie ihn auch kennengelernt hätten, was für ein toller Vater er war. Also diese Gratwanderung, wie schwierig war das für Sie?
Das war schon schwierig und hat sich in dem Moment aufgelöst, wo ich ein persönliches Buch schreiben durfte. Ein Buch, wo ich ganz klar sage, ich bin die Enkelin und ich betrachte diesen Menschen als Enkelin mit allen Widersprüchen, die er für mich hat. Ich habe relativ lange Zeit damit verbracht, seine Briefe zu lesen, weil er sehr, sehr viel geschrieben hat, weil er in deutscher Kurrentschrift geschrieben hat und das für mich nicht so einfach zu lesen war. Ich habe dafür gebraucht und das war auch gut, das mit Zeit zu machen. Da konnte sich manches auch ein bisschen setzen und man konnte zwischendurch einfach andere Dinge machen und sich wieder ein bisschen erden, bevor man wieder eintauchte. Also es war schon ein bisschen ein Wechselbad. Ich wusste, dass der Großvater in den 20er Jahren in diesem Milieu verkehrte, dass er auch diese deutschnationale Einstellung hatte. Das war mir jetzt nicht neu. Aber es ist dann doch was anderes, wenn man Briefe liest oder politische Aufrufe liest, das noch viel mehr. Die Briefe waren gar nicht so radikal, aber die politischen Aufrufe.
Er wurde dann ein glühender Verfechter Hitlers, muss man dazu sagen.
Das war später. Das war dann in den 30er Jahren. Ja, in den 20er Jahren noch nicht. Ja. Da spielten die Nationalsozialisten für ihn noch überhaupt gar keine Rolle. Es gab aber Schnittmengen zwischen den Nationalsozialisten und den Zielen, die diese rechte Studentenschaft hatte. Und auf diese Schnittmengen hat er sich dann Anfang der 30er Jahre berufen und das andere ausgeklammert. Und da hat er in Hitler absolut den Menschen gesehen, der eine starke Politik vertreten kann, die nach der Ansicht meines Großvaters Deutschland wieder nach vorne bringt. Er war ein Antirepublikaner, das muss man ganz deutlich sehen. Er hatte das Gefühl, dass die Parteien nur eigene Interessen vertreten und nicht deutsche Interessen vertreten und dass Deutschland nie wieder auf den grünen Zweig kommen könnte, solange im Parlament immer nur untereinander gestritten wird und dass alle zusammen an einem Strang ziehen müssten, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen. Und das hat ihn dann zunächst zu einem glühenden, ja, muss ich sagen, es fällt mir schwer, aber es gibt durchaus solche Zeugnisse, Verehrer von Hitler gemacht.
Valerie Riedesel ist bei uns heute Vormittag in SWR1. Leute, Sie leben mit Ihrer Familie auf Rügen. Wenn Sie hier in Baden-Württemberg sind, inwiefern wird denn Ihre Familiengeschichte lebendig? Sie haben gerade erzählt, Sie haben in Baden-Baden Abitur gemacht.
Ja, das ist wirklich auf mehrfacher Hinsicht wird es lebendig, weil ich drei Jahre in Baden-Baden gelebt hatte, damals mit meinen Eltern und Abitur gemacht hat. Meine Eltern sind dann in Baden-Baden geblieben. Insofern ist es eigentlich für mich ein bisschen Heimat geworden, denn ich bin ein Bundeswehrkind. Wir sind sehr viel umgezogen. Da hatte ich jetzt keine Bindung an einen anderen Ort, die besonders stark war. Und dadurch, dass meine Eltern in Baden-Baden geblieben sind, ist das doch so für mich schon sehr prägend gewesen. Und ich habe bei der Recherche für das Buch über meinen Großvater gemerkt, wie sehr die Familie Hofacker in Württemberg verwurzelt ist und dass das wirklich ein Unterschied ist, ob man hier in Württemberg aufwächst und geprägt ist oder irgendwie auf einem ostelbischen Gutshof oder sonst wo.
Wobei, wir haben es gerade eben in den Nachrichten auch gehört, in einer Kaserne in Ulm wird heute auch gedacht an das Attentat auf Hitler. Derjenige, der in erster Linie erwähnt wird, ist dann eben Graf Klaus Schenk von Stauffenberg, also Cäsar von Hofacker. Der Name ist vielen gar nicht so bekannt. Wie geht's Ihnen damit als Enkelin?
Ja, das ist für mich voll okay. Also es ist ja klar, dass Stauffenberg als derjenige, der nicht nur das Attentat versucht hat, sondern der wirklich eine ganz zentrale Figur im Widerstandskreis in Berlin gewesen ist und mit seinem Charisma und mit seiner Energie auch wirklich sehr viel nach vorne gebracht hat, dass der im Mittelpunkt steht, gerade hier in Baden-Württemberg, ist völlig normal. Er steht halt insgesamt für den Widerstand auch als die zentrale Person. Das ist einerseits in irgendeiner Form berechtigt schon, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen schade, weil es ein bisschen zu einem Zerrbild führt. Es gab so viele andere ganz, ganz wichtige Menschen. Gördeler war sehr wichtig, Tresco war sehr wichtig. Und wenn ich jetzt anfange, aufzuzählen, dann ist immer die Gefahr, dass ich ganz wichtige Leute vergesse. Der Kreisauer Kreis, Leber, also es gibt wirklich sehr, sehr viele.
Deswegen ist es so interessant, Ihr Buch zu lesen. Warum war es Ihnen persönlich so ein großes Anliegen, diese Geschichte Ihres Großvaters zu erzählen? Die bisher unerzählte Geschichte schreiben Sie ja auch.
Es war mir ein Anliegen, den Werdegang meines Großvaters nachvollziehen zu können. Nämlich den Werdegang eines Menschen, der, ich hatte es vorhin gesagt, zunächst mit Hitler, ich drücke es jetzt mal vorsichtiger aus, sehr stark sympathisiert hatte und auch auf die Nationalsozialisten gesetzt hatte, dann ab 1933. Er ist kein Nationalsozialist gewesen. Das behaupte ich jetzt nach der Lektüre seiner Briefe. Er hat immer irgendwo eine innere Distanz dazu behalten. Aber er hatte die Hoffnung, dass er diese politische Gruppe durch sein Wirken mit in irgendeiner Form beeinflussen könnte. Die hatten so die Hoffnung 1933, okay, das ist jetzt so eine Truppe, die gefällt uns jetzt nicht richtig, aber wir müssen da mitmachen, damit wir das auch in die richtigen Bahnen lenken können. Das war natürlich naiv, weil es überhaupt gar nichts mehr zu lenken gab. Aber das hat er sich anfangs nicht so klar gemacht. Also jemand, der zunächst einmal durchaus Sympathien für diese Staatsform gehabt hatte und der sich dann wandelte. Und diesen Prozess der Wandlung nachzuverfolgen, warum er das getan hat, wie er das getan hat, das finde ich sehr spannend. Und ich finde es gerade für heute sehr spannend, weil Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber die Menschen bleiben die gleichen. Und die Versuchungen, denen die Menschen ausgesetzt sind, das sind auch die gleichen. Und eine dieser Versuchungen ist es, auf eine starke Staatsführung zu setzen. Das war für meinen Großvater überhaupt die Lösung für die deutschen Probleme. Und er hat daran geglaubt, dass Deutschland einen autokratischen Führer brauchen würde. Und es gibt heute wieder Menschen, die sagen, unser Parlament ist eine Quasselbude und da kriegen wir nie irgendwas zustande und wir brauchen jetzt einen richtig starken Mann, der durchgreift. Und es gibt zunehmend junge Menschen, die diese Meinung vertreten. Und da finde ich es ganz spannend zu sagen, guckt her, da war jemand damals, der hat genau das Gleiche gedacht wie ihr, mit den gleichen Argumenten auch. Und der hat aber anhand seiner Erfahrungen gesehen, wohin es führt. und hat sich dann gewandelt und ist umgekehrt und hat dann wirklich einen ganz konsequenten Weg in den Widerstand gefunden, um genau diese Rechtsstaatlichkeit, die wir heute haben, herzustellen.
Valerie Riedesel ist bei uns in SWRs Leute. Sie haben gerade die Bedeutung des Widerstands zur Nazizeit für heute angesprochen. Deswegen möchte ich auf das Ende Ihres Buchs zu sprechen kommen, denn da kommen Sie mit Zahlen, die Sie beunruhigen. Ich kann mir vorstellen, die haben Sie wahrscheinlich auch im Kopf.
Ja, diese Zahlen haben mich selber etwas umgehauen. Das sind Zahlen von der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem letzten Jahr und die besagen, dass 6% der Bevölkerung.
Der Deutschen, die befragt wurden, ja?
Ja, der Deutschen, die befragt wurden, klar. Sich eine rechtsgerichtete Diktatur vorstellen kann und dass 23% ein solches Regime zumindest in Teilen befürworten und dass die Tendenz eher steigend ist. Und das finde ich, ja, absolut alarmierend.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Da sind sicher andere Leute sehr viel geeigneter als ich, die sich intensiver damit befasst haben, um da eine Erklärung zu geben. Aber ich glaube, ein Grund ist, dass wir eine gewisse Politikverdrossenheit haben. Und das ist so schade. Wir müssen wieder lernen, dass das politische Engagement wichtig ist. Und wenn man sich politisch engagiert, dann wird man auch nicht, also wenn man es wirklich ernst meint, sich für die Demokratie zu engagieren, dann ist es, glaube ich, weniger eine Versuchung, für eine Diktatur zu plädieren, weil man sich ja dann selber wieder unmündig macht.
Ist es eine Politikverdrossenheit oder ist es womöglich eher eine Politikerverdrossenheit?
Es ist eine Verdrossenheit, sich politisch zu engagieren und diesen teilweise etwas mühsamen Weg in einer Demokratie zu gehen, den wir gehen müssen, wenn wir politisch Einfluss nehmen wollen. Wir können das, also gerade im Gegensatz zu den Widerstandskämpfern damals, die hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, sich irgendwie zu engagieren oder Einfluss zu nehmen, es sei denn, sie waren Nazis. Aber außerhalb dessen gab es einfach nichts und wir können das heute. Aber das ist natürlich mühsam. Da muss man erstmal unten anfangen.
Ja, es gibt ja die berühmten Zitate von Churchill zum Beispiel, der sagte, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform mit Ausnahme von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Oder Mark Twain sagte, wenn Wahlen irgendeine Bedeutung hätten, würde man uns nicht erlauben, sie abzuhalten. Da steckt dieses oben gegen unten drin. Als Historikerin, wo sehen Sie denn da die Lösung? Also sollten wir uns selbst engagieren, höre ich bei Ihnen raus?
Absolut. Also die Lösung sehe ich wirklich nur in einem sehr viel stärkeren persönlichen Engagement für unseren Rechtsstaat oder für unsere Gesellschaft. Das kann auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen sein. Ob das jetzt im Verein ist, es muss nicht immer nur Politik sein, ob das in der Kirche ist oder in sonstigen Organisationen ist, aber dass man sich engagiert für etwas und nicht nur gegen etwas, das bedeutet nämlich dann auch, dass man sich mit Fragestellungen auseinandersetzt, dass man im Kopf aktiv ist, dass man Anteil nimmt an dem, was um einen rum passiert. Und das sind alles die Geschichten, die wichtig sind, um eine Demokratie lebendig zu erhalten.
Wobei ich da nochmal die andere Position einnehmen möchte, weil viele Menschen, die das gemacht haben, haben sehr viel Frust dabei erlebt. Oder jetzt gerade hält Ursula von der Leyen ihre Rede, weil sie als EU-Kommissionspräsidentin wiedergewählt werden will. Es gab jetzt die Tage das Urteil des EU-Gerichtshofs, dass die Kommission mit der Geheimhaltung von Informationen zu milliardenschweren Corona-Impfstoffverträgen gegen EU-Recht verstoßen hat. Oder der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat in der Frühphase der Pandemie den Preis für Schutzmasken stark angehoben, gegen eine Empfehlung seiner eigenen Fachabteilung. Die Aufklärung über die Pandemie verläuft sehr schleppend. Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Transparenz, die scheint aber irgendwie nicht gewünscht zu sein.
Also ich sage ja nicht, dass in unserer Demokratie alles perfekt läuft. Und natürlich ist es wichtig, hier sehr aufmerksam zu sein und es ist Aufgabe der Medien und Untersuchungskommissionen, Missstände aufzudecken. Und da müssen wir immer wieder sehr am Ball bleiben. Aber das heißt ja nicht, dass eine Diktatur das Bessere wäre. Also in einer Diktatur ist es einem verwehrt, solche Dinge zu benennen und als Zeitung oder Rundfunk darüber zu berichten. Da ist ja die Verschleierung und die Geheimhaltung viel, viel größer. Also ich würde auch sagen, wir leben in einem bestmöglichen Regime, unter einem bestmöglichen Regime, aber das heißt nicht, dass es nicht doch noch besser sein kann und dass manches verkehrt läuft, was korrigiert werden muss. Und gerade dafür ist es so wichtig, sich zu engagieren. Wir sind nur so ungeduldig. Wir meinen, es muss irgendwie sofort passieren, am besten durch einen Volksentscheid. Und dann wäre das die direkteste Demokratie und am ehesten geeignet, den Willen des Volkes wiederzuspiegeln. Aber so einfach ist es eben einfach gar nicht, weil so eine Meinung einfach so wahnsinnig manipulierbar auch ist, wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, sondern mal soeben über irgendetwas abstimmt.
Wir sprechen über Cäsar von Hofacker. Er war Stauffenbergs Cousin, treibende Kraft der Verschwörung gegen die Nazis in Frankreich. Valerie Riedesel, Sie sind die Enkelin und wir sprechen darüber, wie er sich denn gewandelt hat vom Verfechter von Hitler zum Gegner. Wie war das?
Das ist ein Werdegang, der 1940 wirklich in Gang gekommen ist, aber schon früher wurzelte. Und zwar hatte mein Großvater einen Kreis von Freunden und Verwandten, mit denen er in Berlin sich schon in unregelmäßigen Abständen traf. Und da waren einige dabei, die zunächst ähnlich wie er auf die Nationalsozialisten und Hitler gesetzt hatten, die sich aber recht früh wieder abgewandt hatten, weil sie merkten, es führt kein Weg wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurück. Sie waren vielleicht am Anfang der Meinung, man muss erstmal hart durchgreifen, aber dann muss man wieder zu den Gesetzen wieder zurückkehren. Und das taten die Nazis nicht. Und insofern war er da schon in einer Gruppe, die durchaus auch kritisch diskutiert hat. Das ist jetzt noch keine Widerstandsgruppe gewesen, aber es sind durchaus kritische Meinungen darin geäußert worden. Also er ist jetzt nicht ganz unvorbereitet in diesen Wandel eingestiegen. Den Krieg wollte er nicht. Also er war ein Bewunderer von Hitlers Außenpolitik in den 30er Jahren und den vielen außenpolitischen Erfolgen, die er errungen hatte. Aber er war der festen Überzeugung, dass es auch gut war und dass man in diesem Stil auch noch mehr erreichen könnte und dass man keinen Krieg vom Zaum brechen müsse. 1940 kam er dann als deutscher Besatzungsoffizier nach Paris und sollte dort die französische Stahlindustrie der deutschen Kriegswirtschaft zugänglich machen. Und er sprach sehr gut Französisch, er war frankophil, er hatte sehr schnell gute französische Kontakte und beinahe möchte ich sagen Freunde, aber das wäre übertrieben, denn er war ein deutscher Besatzungsoffizier, aber zumindest Menschen, mit denen er offen sprechen konnte. Und er sah sehr schnell die Diskrepanz zwischen seinem Bild, das er hatte, von einer deutschen Besatzungsmacht, die jetzt versucht, die Franzosen als Verbündete zu gewinnen. Und das geht nur, wenn man sie anständig behandelt und ihre Rechte und Interessen auch respektiert, zu den Vorgaben aus Berlin, die eine ganz andere Sprache sprachen und die Ausbeutung dieses Landes vorgesehen hatten.
Das ist also ganz wichtig zu wissen, wenn wir über den Widerstand sprechen, denn oft wird er ja zum Mythos verklärt. Kerstin schreibt uns gerade auch per Mail ins Studio und sagt, Attentat und Widerstand, Stauffenberg und Co. werden immer großartig gefeiert, ob des Widerstands, sie sind jahrelang mitgelaufen. Das wird immer irgendwie ignoriert. Nun ja, besser spät 1944 als nie. Sie haben gerade gesagt, 1940 begann es bei Ihrem Großvater. Auch bei den anderen begann es einfach früh. Warum hat es dann so lang gedauert? Die Frage muss man ja vielleicht auch stellen.
Bis es dann zum Attentat kam? Weil die äußeren Umstände schwierig waren. Also es ist natürlich für einen Einzelnen, wenn er anfängt, seine alte Meinung kritisch zu hinterfragen und alte Überzeugungen über Bord zu werfen, dann ist es immer noch ein Prozess, von da zu einem Widerstandskämpfer zu werden, der sagt, wir müssen Hitler umbringen und wir müssen dieses ganze Regime stürzen. Das ist nicht mal so eben in einer Nacht, vollzieht sich das nicht. Das ist das eine. Das andere aber, es gab ja andere, die sehr viel früher davon überzeugt waren, die 1938 schon im Rahmen der Sudetenkrise Hitler absetzen wollten und dann quasi durch das Münchner Abkommen ausgebremst wurden, weil die Kriegsgefahr von heute auf morgen gebannt war und sie dann nicht mehr die Bevölkerung hinter sich hatten. Das muss man sich auch vor Augen führen. Hitler war ein Idol in Deutschland. Die Deutschen sind ihm hinterhergelaufen. Die fanden den total super.
Und da spielt die Propaganda sicherlich auch noch eine große Rolle rund um Goebbels.
Da spielt die Propaganda natürlich eine Rolle. Die Nazis waren da wirklich Perfektionisten und sehr, sehr gut darin. Die haben das Radio genutzt zu ihrem Zweck, den Volksempfänger, und haben wirklich die deutschen Wohnzimmer erreicht. Und wenn man jetzt 1938 zum Beispiel einen Putsch gemacht hätte, dann wäre das zu einem Bürgerkrieg gekommen. Zumindest bestand die Gefahr. Die Gefahr haben sie vor Augen gesehen. Also sie haben gedacht, wenn jetzt im Rahmen der Sudetenkrise, wo die Kriegsgefahr so in der Luft lag, da wäre die Bevölkerung erleichtert gewesen, wenn es keinen Krieg gibt. Und da hätte sie einen Putsch vielleicht hingenommen. Aber nach dem Münchner Abkommen, nachdem Hitler das mal wieder so brillant in Anführungszeichen alles gelöst hatte, da wäre es wahnsinnig schwer gewesen, gegen Hitler vorzugehen.
Für wenige Stunden gelang ein Umsturz, bei dem SS und Gestapo gefangen genommen wurden. Valerie Riedesel ist bei uns in SWR1 Leute, die Enkelin des Widerstandskämpfers Cäsar von Hofacker. Wir wollten erstmal drüber sprechen, wie war das denn überhaupt, im Widerstand auch Pläne zu schmieden? Sicherlich nicht ganz ungefährlich.
Das war unglaublich schwierig, weil es natürlich Spitzel gab, weil Briefe abgefangen wurden, Telefongespräche sowieso mitgehört wurden. Also es ging nur durch den persönlichen Kontakt, und das dann auch nicht in Büroräumen, sondern möglichst bei einem Spaziergang. Also es war sehr schwer, und es gab ja dann 1944, als es wirklich auf das Attentat zulief, ein sehr breites Bündnis mit Sozialdemokraten und Gewerkschaftern. Und Anfang Juli zum Beispiel hatte der Sozialdemokrat Leber versucht, Kontakt zu dem Kommunisten Sefko aufzunehmen. Und da waren andere mit dabei, und es war ein Spitzel mit dabei, und die ganze Gruppe ist aufgeflogen. Also es war wirklich sehr, sehr gefährlich.
Wie schwierig war es dann am 20. Juli überhaupt, die Bombe hineinzuschmuggeln?
Extrem schwierig. Auch das ist ein Grund, dass es erst so spät erfolgt ist. Also die Pläne für Walküre, für den Staatsstreich, die standen im Herbst 1943. Und Stauffenberg ist eigentlich auch davon ausgegangen, und alle anderen auch, dass jetzt irgendwann das Attentat und der Staatsstreich erfolgen würde. Aber sie fanden keinen, der in Hitlers Nähe kam und bereit war, das zu tun. Also auch das muss man sich vor Augen führen, was es bedeutet, einen Diktator umzubringen. Das sagt sich so leicht. Warum ist denn da keiner gewesen, der die Pistole gezückt hat und den umgelegt hat? Wenn man selber da steht, dann ist es etwas anderes. Also es gab keinen. Und Stauffenberg hatte dann versucht, zwei junge Offiziere nochmal zu gewinnen. Die waren auch bereit, Anfang 20 Hitler im Rahmen einer Ausstellung, einer Führung irgendwie mit einem Selbstmordattentat ums Leben zu bringen. Und das ist beide Male missglückt, weil Hitler nicht gekommen ist oder zu schnell durch die Ausstellung gegangen ist. Auf jeden Fall, es war wirklich sehr, sehr schwierig, an Hitler ranzukommen. Und erst im Juni 1944 war Stauffenberg dann selber nochmal versetzt worden und in der Lage, in das Führerhauptquartier zu kommen.
Es starben Menschen beim Attentat. Das Attentat auf Hitler misslang. Dennoch, es gab Orte, wo man glaubte, es sei geglückt. Wo nämlich?
Zunächst in Berlin und auch in Paris. Stauffenberg hat die Wolfschanze verlassen können und hat die Explosion noch erlebt im Hintergrund und war überzeugt, dass Hitler tot ist. Und als er dann zurück nach Berlin gekehrt ist und die ersten Meldungen und Gerüchte schon im Umlauf waren, dass Hitler das überlebt hat, da wusste man nicht genau, stimmt das wirklich oder ist das vielleicht auch eine Finte, und hat die Parole ausgegeben, wir gehen davon aus, dass Hitler tot ist und machen unseren Umsturz so, wie wir das geplant haben. Und Stauffenberg hat um 4:30 meinen Großvater in Paris angerufen und hat gesagt, es ist vollbracht, in Anführungszeichen. Also die Bombe ist explodiert, Hitler ist tot, in Berlin beginnt der Umsturz, und das war das Signal für Paris, auch hier mit dem Staatsstreich in der französischen Hauptstadt zu beginnen.
Was passierte dann? Was hat Ihr Großvater dann gemacht?
Ja, Frankreich war ein sehr wichtiger Nebenschauplatz, weil nämlich in der Normandie gekämpft wurde. Und ein ganz großes Ziel des Widerstandskreises war es, diese Kämpfe sofort zu beenden. Und zwar mittels einer bedingungslosen Kapitulation. Es war ihnen klar, dass sie den Alliierten nichts mehr zu bieten hatten. Die deutschen Truppen waren auf dem Rückzug. Es war klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann sie besiegt werden. Und die Widerstandsgruppe war also durchaus im Klaren, dass sie nur bedingungslos kapitulieren könnten, und wussten auch, dass ihnen das in Deutschland eine neue Durchstoßlegende einbringen würde. Aber dafür mussten die Oberbefehlshaber in Frankreich informiert, also nicht nur informiert werden, sondern für den Widerstand gewonnen werden. Das war zum einen eine Aufgabe meines Großvaters, zum anderen zu organisieren, dass in Paris selber einmal in dieser Behörde, in dieser Verwaltungsbehörde des Militärbefehlshabers, der quasi so eine Art Gouverneur im besetzten Frankreich war, dass da genügend Leute, eingeweihte Leute des Widerstands saßen, um dann auch wirklich die Fäden in der Hand zu behalten. Und dass in einem Coup SS und der Sicherheitsdienst und die Gestapo in Frankreich, die die ganzen Polizeiaufgaben innehatten, die verantwortlich waren für die Deportationen, für die Verfolgung, für die Geiselerschießung, dass die gefangen genommen wurden.
Ließen die sich denn einfach so widerstandslos gefangen nehmen?
Ja, die ließen sich widerstandslos gefangen nehmen. Also das ist ein Krimi, was da in Paris passierte an jedem Abend. Eine ganz wichtige Figur ist der Militärbefehlshaber in Frankreich, Karl-Heinrich von Stülpnagel, der selber ein Mann des Widerstands war und der die oberste Autorität dann in dieser Besatzungsverwaltung war und in diesem Besatzungsregime und der ganz klar die Order ausgegeben hatte am 20. Juli, nachdem bekannt war, dass die Bombe gezündet worden ist, heute Abend wird die SS festgesetzt. Und da sieht man mal, dass diese Strukturen von Befehl und dann auch Gehorsam, dass die funktionieren, wenn der Befehl von einer wirklich autorisierten Stelle kommt. Und das war in Frankreich der Fall. Und die Wehrmacht hat die SS gefangen genommen. Da gab es sowieso eine gewisse Rivalität zwischen SS und Wehrmacht. Insofern haben die das nicht ganz ungerne gemacht. Und das war gut vorbereitet und lief.
Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 scheiterte. Valerie Riedesel, Ihr Großvater war in Frankreich. Er dachte, das Attentat sei geglückt. Wie hat er denn dann erfahren, dass es eben doch nicht geglückt war?
Er hat es erfahren, als er mit Stülpnagel zusammen beim Oberbefehlshaber West war und den jetzt überzeugen wollte, dass er kapitulieren muss und der Oberbefehlshaber aber schon die Nachricht hatte, dass Hitler das überlebt hat und nur sagte, ja, wenn das Schwein tot wäre. Und damit war ganz klar, jetzt ist alles verloren. Sie sind dann nach Paris zurückgekehrt, also der Oberbefehlshaber war außerhalb von Paris. Und da feierte gerade im Casino von dem Hotel, wo der Stab untergebracht war, die Wehrmacht den Sieg, dass sie die SS festgenommen hatten. Und in dieser Situation, dieser Freude und Euphorie, jetzt die Tatsache, dass alles verloren war, das war sehr hart. Dann noch die Ansprache von Hitler um 1 Uhr nachts, wo er vorhin einer kleinen Clique versprecherischer Offiziere sprach und danach hat mein Großvater es nicht mehr ausgehalten und hat den Raum verlassen und hat seine Papiere verbrannt, die verdächtig waren. Aber er hatte keinen richtigen Plan, was passieren sollte.
Er hatte sich versteckt. Was war die erste Reaktion?
Die erste Reaktion war zu Freunden zu gehen, also auch zu Mitverschworenen, auch aus der Militärverwaltung, die ihm einen Passierschein hätten geben können, um zu fliehen. Aber er hatte überhaupt keinen Plan und das ist erstaunlich, weil er nämlich selber gesagt hatte, es gibt höchstens 10% Erfolgschancen, dass es gelingt. Und trotzdem hat er sich keine Gedanken gemacht, was mache ich, wenn es nicht gelingt. Er konnte das nicht. Er musste irgendwie felsenfest dran glauben und sich nur darauf fokussieren, dass es gelingt, sonst wäre es wohl nicht möglich gewesen. Er ist dann zu einem Freund gegangen und nach 2 Tagen haben sie dann beschlossen, dass er sich ganz normal wieder in der Militärverwaltung zeigen soll, so als ob nichts gewesen wäre, weil es jetzt nicht so ganz offensichtlich war, dass er da unmittelbar mit drin hing und dass er dann versuchen sollte, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland unterzutauchen. Er wollte nicht in Frankreich untertauchen, das wäre für ihn so etwas wie Verrat gewesen. Also er hatte französische Freunde, zu denen er hätte gehen können, aber das war so etwas wie Desertieren. Das wollte er nicht und außerdem hatte er die Hoffnung, dass wenn irgendwo sich wieder ein Widerstandskreis bildet, dass er dann mit dabei sein müsste.
Was passierte dann? Ging er nach Deutschland und wie ging es weiter?
Er saß auf seinen gepackten Koffern und wollte am späten Nachmittag dann seine Reise nach Deutschland antreten, als die Gestapo kam und ihn verhaftet hat. Und dann wurde er erst in Paris verhört und nach 3 Tagen dann nach Berlin überführt und kam da in das berüchtigte Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße und ist dort noch zwar Ende August schon zum Tode verurteilt worden, aber erst im Dezember 1944 dann hingerichtet worden. Also er hatte eine lange Leidenszeit noch vor sich mit Folter und mit Verhören.
Was hat das mit ihm und der Familie gemacht? Sie haben ja zu Beginn der Sendung geschildert, wie innig das Verhältnis mit der Familie, mit den Kindern war, weil er hat natürlich seine Familie auch in Schwierigkeiten gebracht.
Ja, meine Mutter erzählte mir, wie sie von der ganzen Sache erfahren hatte, nämlich am 21. Juli hat ihre Mutter sie beiseite genommen, sie und ihren älteren Bruder, und gesagt, dass der Vater an diesem Anschlag beteiligt gewesen ist. Und meine Mutter sagte, sie hätte vorher überhaupt keinen Funken von Widerstand in sich gehabt. Es ist zu Hause nie darüber gesprochen worden. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Sie war also als ein Kind aufgewachsen, was dachte, der Führer macht alles richtig, und die irgendwann den Führer glaubte, wie alle anderen auch. Und es wäre aber, als die Mutter das gesagt hatte, in dem Moment ein Hebel umgedreht worden und für sie völlig klar gewesen, wenn der Vater dabei war, dann war es richtig. Dann war die Angst, weil die Propaganda sagte, dass nicht nur die Verschwörer vernichtet werden müssten, sondern die ganzen Familien mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden müssten. Und am 30. Juli dann die Verhaftung von meiner Großmutter, meinem Onkel und meiner Mutter. Die drei jüngeren Geschwister blieben erstmal zu Hause, wurden dann aber in ein NS-Kinderheim in den Harz verschleppt. Und meine Großmutter und die beiden Ältesten kamen erst nach München ins Gefängnis und dann schließlich auf eine Odyssee quer durchs Deutsche Reich in verschiedene Konzentrationslager, bis sie dann am 30. April 1945 im Südtirol befreit wurden.
Wir sprechen über den Widerstand und das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Die Enkelin von Cäsar von Hofacker, Valerie Riedesel, bei uns in SWR1 Leute. Und die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Markus hat uns ins Studio geschrieben und sagt, Stauffenberg wollte doch, so meine Info, Hitler nicht stürzen, weil er eine Demokratie einrichten wollte. Es war doch eher eine Art Militärdiktatur, die er angestrebt hat. Valerie Riedesel, was sagen Sie?
Ja, da bin ich ganz dankbar für diesen Zwischenruf, um etwas, auch vielleicht etwas revidieren zu können, was viele Leute denken. Es ist richtig, dass viele der Offiziere aus dem konservativen Widerstand, militärischen Widerstand, keine Demokratie vor Augen hatten, wie wir sie heute haben, und dass sie, wie mein Großvater, auch explizit in seinen jüngeren Jahren antidemokratisch gewesen ist. Aber es war ganz klar, dass das Militär verantwortlich ist für das Attentat und den Staatsstreich. Das konnte nur das Militär machen, denn es mussten Truppen marschieren, um die Regierungsgebäude zu umstellen und wirklich dieses Regime zu stürzen. Aber gleichzeitig, deshalb war das Netzwerk ja so groß, gab es sehr, sehr intensive Kontakte zu dem zivilen Widerstand. Und da ist ganz intensiv über eine neue Staatsordnung nachgedacht worden, auch vom Kreisauer Kreis, vom Gördeler Kreis. Und die Situation nach dem Staatsstreich sollte nur eine Übergangssituation sein. Und es sollte war geplant worden, dass Gördeler neues Staatsoberhaupt wird, wobei Stauffenberg selber eigentlich lieber Leber, den Sozialdemokraten Leber, gesehen hätte. Und es gab eine vorbereitete Regierungserklärung, die als Paragraph 1 sagte, erstes Ziel ist die Wiederherstellung der Majestät des Rechts. Es geht dann, was eine deutsche Verfassung anbelangt und so weiter, nicht so sehr ins Detail. Also es wird ganz genau gesagt, dass das Recht wiederhergestellt werden muss, dass das Unrecht an den Juden wird benannt und so weiter. Aber das wird dann einer Nachfolgegeneration überlassen, die diesen Staat dann aufbauen soll.
Ja, das ist wirklich sehr lesenswert in Ihrem Buch, da auch die ganzen Hintergründe, die Sie dann schildern. Wir wollten über Ihre Großmutter auch noch sprechen, die dann, als sie erfahren hatte, ihr Mann ist in Haft. Wie hat sie reagiert? Sie wusste ja, das wird sein Ende bedeuten.
Sie war zunächst sehr in Sorge, dass sie selber auch durch die Verhöre sich irgendwie verstricken könnte und preisgeben würde, dass sie ja auch etwas wusste von dieser Verschwörung. Und das alleine war ja auch schon ein Grund, um zum Tode verurteilt zu werden. Und sie hatte jetzt natürlich in erster Linie im Blick, dass sie ihre Familie durch diese Zeit irgendwie durchbringen musste. Aber meine Großmutter stand hundertprozentig hinter dem Handeln meines Großvaters. Ich weiß nicht genau, in welche Details sie eingeweiht war. Und ich gehe mal davon aus, dass sie nicht in Einzelheiten eingeweiht war, alleine um sie zu schützen. Aber sie wusste, dass er was plante und sie wusste, dass sein Leben in Gefahr war. Und damit wusste sie auch, dass das Leben der Familie auch gefährdet war. Und sie hat ganz deutlich in Briefen gesagt, was du machst, ist richtig und ich stehe dahinter.
Ihr Großvater wurde gehängt. Wie hat er die Tage vorher verbracht? Was hat ihm da in solchen Momenten, darüber kann man vermutlich auch nur spekulieren, aber gibt es irgendetwas, was ihm Kraft gegeben hat? Was haben Sie daraus finden können?
Das einzige Zeugnis, was wir aus der Haft haben, sind einmal Kassiba, also kleine Zettelchen, die er rausgeschmuggelt hat in seiner schmutzigen Wäsche, die ein Bote der Vereinigten Stahlwerke, also seines Arbeitgebers aus der Vorkriegszeit, für ihn gewaschen hatte. Und der sagte, auf den Zetteln stand immer nur drauf, wie geht es meiner Frau, wie geht es meinen Kindern. Dann gibt es ein anderes Zeugnis von einem Mitgefangenen, dem er gegenübergestellt wurde. Und der sagte, dass Cäsar von Hofacker am Ende nach einer Bibel gefragt hätte und dass der Wächter nur gesagt hatte, sie hatten längst Zeit, in der Bibel zu lesen, das gibt's hier nicht. Er durfte keinen Abschiedsbrief schreiben. Das ist was meine Großmutter lange Zeit, ich glaube Zeit ihres Lebens, wirklich sehr, sehr beschäftigt hat. Das hätte ihr geholfen. Aber es gibt keinen Abschiedsbrief. Es kann sein, dass er etwas geschrieben hat und dass es nicht überbracht worden ist. Und deshalb sind natürlich die Gedanken, was hat ihn umgetrieben im Gefängnis, in der Gestapo-Haft. Und da ist für mich sehr tröstlich die Korrespondenz, die er mit meiner Mutter im Jahr 1943 führte. Damals war meine Mutter tief traurig nach dem Tod ihrer besten Freundin durch einen Bombenangriff auf Berlin und ja, ist eigentlich in eine Melancholie, wenn nicht Depression, verfallen. Und der Vater war in Paris, die Mutter in dieser Situation mit 5 Kindern, vielleicht ein bisschen überfordert. Auf jeden Fall hat meine Mutter sich leichter dem Vater gegenüber in Briefen geöffnet und hatte also ihren ganzen Kummer dargestellt und auch ihre religiösen, teilweise etwas versponnenen Ansichten, die sie entwickelte mit 13 Jahren, dass ihre Freundin eben schon rein gewesen wäre und deshalb von Gott zu sich gerufen wäre, während sie noch eine Sünderin sei. Und jetzt schreibt der Vater dagegen und versucht, seine Tochter wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Aber er muss sich richtig anstrengen. Also dieses 13-jährige Mädchen kann ganz gut gegenhalten und es entspinnt sich ein Dialog um religiöse Fragen, um Glaubensfragen. Und darin wird deutlich, dass mein Großvater selber in dieser Zeit eine ganz große Wandlung vollzogen hat und selber zum Glauben wieder zurückgefunden hat. Und ein ganz zentrales Thema ist die Demut vor etwas Größerem, als die Menschen es sind, weil die Menschen sonst größenwahnsinnig oder zu Bestien werden. Und das ist ja ein ganz klares Bekenntnis auch gegen diese Diktatur gerichtet.
Vielen Dank, dass Sie die Geschichte heute Vormittag erzählt haben, Valerie Riedesel.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.